Liebe Freunde, wir leben in verstörenden, aufgewühlten Zeiten. Gegenwärtig erleben wir hier in Europa eine Welt, die voller Unruhe ist, geschüttelt von Krieg, Zerstörung, Tod und Verzweiflung. Wir alle spüren doch in diesen Wochen, dass die Katastrophen dieser Welt für unsere kleinen Seelen eigentlich viel zu groß sind. Niemand von uns kann all das Verstörende, das derzeit in der Ukraine und den anderen osteuropäischen Ländern abläuft, wirklich erfassen oder aushalten. Und ich denke an die nicht enden wollenden Flüchtlingsströme aus dem Kriegsgebiet. Ich denke an die seit Wochen in den weit verzweigten Katakomben des Stahlwerks von Mariupol eingekesselten Menschen, die mitten in Angst und Zerstörung leben müssen. Ich denke an die verzweifelten Menschen in Butscha, Kharkiv und anderen Städten, die Angehörige und Nachbarn auf der Straße massakriert fanden oder in Massengräbern verscharrt. Ich denke an die abertausende Mädchen und Frauen, deren Würde und Selbstachtung durch Vergewaltigung brutal zerstört wurde. Und ich denke an die unzähligen Kinder, denen die Eltern, die Heimat und die Zukunft geraubt wurden. Wer kann das alles fassen? Wir sind angesichts der vielen Schreckensnachrichten schon wie betäubt und abgestumpft. Das alles geht irgendwie gar nicht mehr in uns hinein. Wir hören das zwar und wir sehen die Bilder. Und immer wieder sind wir auch erschrocken darüber, wie rasch Menschen buchstäblich alles verlieren können. Und viele fragen, wie soll das alles bloß weitergehen? Wann hört dieses entsetzliche Leid endlich auf? Ja, wir leben in verstörenden, aufgewühlten Zeiten. Manchmal kommt das Leid aber auch ganz nahe an uns heran. Das Unheil schlägt zu, in der Nachbarschaft, beim Berufskollegen oder im Bekanntenkreis. Wir erschrecken dann und fühlen uns machtlos, wie ausgeliefert. Oder es betrifft gar unser eigenes Leben. Die Ehekrise, der geliebte Mensch, der stirbt, das mühsam erarbeitete Eigentum, das plötzlich weg ist. Da schlägt's richtig ein. Das geht unter die Haut. Und immer wieder sind auch die Fragen da, wo ist da Gott? Warum macht er nichts? Warum lässt er das alles zu? Warum passiert das gerade uns? So sind wir Menschen. Eigentlich müsste man ja pausenlos schreien. Aber wir schreien ja nicht pausenlos. Nein, wir genießen die neue Freiheit ohne Corona-Masken. Wir erfreuen uns am schönen Frühling, wir reisen in den Urlaub. Ich habe noch nie jemanden gehört, der aus dem Urlaub zurückgekommen ist und dann ganz empört gesagt hat, wie kann denn Gott sowas nur zulassen, dass ich, so gottfern wie ich lebe, gesund bin und einen so wunderschönen Urlaub erleben durfte. Wie ungerecht ist das? Nein, sagt keiner. Alle sind überzeugt, das Schöne habe ich verdient. Es geht mir gut, weil ich gut bin. Aber wenn es uns schlecht geht, dann sagen wir, wie kann das sein? Wo gibt es Gerechtigkeit? Und wo ist Gott? Im Jahr 2010, nach der Haiti-Katastrophe mit über 200.000 Erdbebentoten, hat eine vornehme Dame, die gute Erziehung kannte, auf die Frage, wo ist denn da Gott? Hat sie ganz schlicht geantwortet, Gott scheint ein Gentleman zu sein. Wir haben ihn weggebeten und höflich wie er ist, ist er gegangen. Wir wollten partout das Leben ohne ihn. Wir machen unsere Geschäfte ohne ihn, wir leben unsere Beziehungen ohne ihn. Wir wissen, dass das alles ohne ihn ganz wunderbar geht. Ja, und dann geht er eben. Ist das so? Das wäre ja wirklich der Beginn der Hölle, wenn Gott schweigen und weggehen würde. In Psalm 82 las ich etwas, das mir vorkam, als ob dies der Kommentar des Wortes Gottes zu dem ist, was die Mächtigen dieser Welt gegenwärtig aufführen. Da heißt es, sie lassen sich nichts sagen und sie sehen nichts ein. Sie tappen dahin im Finstern, darum wanken alle Grundfesten der Erde. Im Jahr 1970 trat ein amerikanisches Gesangsduo mit einem Lied auf, das rasch um die Welt ging und das damals jeder Schüler kannte. Der Song von Simon & Garfunkel trug den Titel Bridge Over Troubled Water. When you are weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all, I'm on your side. When times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Ins Deutsche übersetzt geht der Text dieses Liedes so, wenn du alles satt hast, dir klein und hässlich vorkommst, deine Augen voller Tränen sind, glaub mir, dann trockne ich jede einzelne von ihnen. Ich stehe zu dir. Wenn die Zeiten rauer werden und alle Freunde verschwunden sind, dann bin ich für dich wie eine Brücke über aufgewühlten Wassern. Versprochen. Und wenn du total am Ende bist, auf der Straße liegst, mit Bangen an den Abend denkst, dann werde ich dich trösten, für dich einstehen. Und wenn es dunkel wird und dich der Schmerz umfängt, dann bin ich für dich wie eine Brücke über aufgewühlten Wassern. Versprochen. Lass einfach los, meine Silberfee, lass dich einfach treiben. Deine Zeit ist gekommen. All deine Träume werden wahr. Sieh nur, wie hell sie strahlen. Wenn du einen Freund brauchst, ich bin in deiner Nähe und heile deinen Kummer. Bin wie eine Brücke über aufgewühlten Wassern. Bridge over troubled water. Eine Brücke über aufgewühlten Wassern. Viele Menschen hat dieses Lied schon berührt. Allein das Video auf YouTube wurde schon über 2 Millionen Mal angeklickt. Ja, was machst du, wenn du fertig bist mit der Welt? Wenn du dich klein fühlst? Wenn die Dunkelheit nach dir greift? Wenn Angst dich niederdrückt? Simon und Garfunkel singen, dann lege ich mich wie eine Brücke über das unruhige, wilde, aufgewühlte Wasser und trage dich hinüber. Ein großes Lied über Freundschaft in schweren Tagen. Ja, wo ist denn die Brücke, wenn es schwer wird, dunkel, schmerzhaft und einsam? So fragten auch die Menschen in den alten Psalmen der Bibel schon. Vorhin in der Lesung haben wir ja die verzweifelten Schreie aus den Psalmen gehört. Rette mich, Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm, meine Füße finden keinen Halt mehr. Der Strudel zieht mich nach unten und die Fluten schlagen über mir zusammen. Ich habe mich heiser geschrien, bin völlig erschöpft. Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen. Jeden Tag schreie ich nach dir, Herr. Warum verbirgst du dich vor mir? Wo ist die Brücke, wenn es schwer wird, dunkel, schmerzhaft und einsam? So haben die Menschen gefragt nach 9/11. Und so fragen heute die Menschen in der Ukraine und sie fragen es jeden Tag. Wir müssen aber gar nicht so weit hinausgehen. So fragen ja auch all die Hinterbliebenen nach schlimmen Verkehrsunfällen. Alle 35 Stunden kommt in der Schweiz ein Mensch ums Leben im Straßenverkehr. 253 waren es im Jahr 2020. Es waren Menschen, die sich zu Hause verabschiedet haben, wie an jedem Tag, und die nie mehr zurückkamen. Wo ist die Brücke, wenn es schwer wird, dunkel, schmerzhaft und einsam? Auch Krankheit zwingt uns, so zu fragen. Krankheit ist das Schicksal, das das Leben von jetzt auf gleich ändert. Krankheit kann nicht nur Schmerzen verursachen und Angst auslösen. Krankheit kann das Leben unerbittlich aufteilen in ein helles Gestern und ein dunkles Heute. Krankheit kann sehr einsam machen. Krankheit lässt uns bohrende Fragen stellen, die persönlichen Weltuntergänge, wenn der Körper einfach nicht mehr mitspielt, wenn die Organe nicht mehr stumm ihren Dienst tun, sondern sich lauthals zu Wort melden, wenn unser eigener Leib uns fremd und feind wird, wenn tiefe Erschöpfung uns zeigt, dass wir mehr wollten, als uns gut tut, wenn das Herz immer weniger Kraft hat, wenn plötzlich ein Tumor in uns frisst, wenn gestern noch alles gut schien und heute das Leben buchstäblich vor dem Abgrund steht. Wolfgang ist 59, er war Lehrer. Aber die Parkinson-Krankheit zwang ihn aufzuhören. Schüler hatten sich nur noch lustig gemacht über die seltsamen Bewegungen, das Wegbleiben der Worte und das plötzliche Erstarren. Wolfgang erzählt, die Angst ist jetzt mein allgegenwärtiger Begleiter. Fahre ich Lift, dann sorge ich mich, dass die Tür schließt, bevor ich aussteigen kann. Nur wenn ich die Lichtschranke mit meinem Gehstock treffe, habe ich noch eine Chance, und bei jedem Lift verläuft sie anders. Will ich mit dem Auto ein Parkhaus verlassen, befürchte ich, dass ich nach dem Bezahlen nicht schnell genug herauskomme. Oft genug stehe ich dann vor verschlossener Schranke und muss mich einer demütigenden Auseinandersetzung mit dem Servicepersonal stellen. Troubled Water, ein raues Leben. Anderes Beispiel, mit gerade mal 32 Jahren erkrankte Maximilian Dorner an Multipler Sklerose. Maximilian Dorner ist Schriftsteller. Schriftsteller verdichten ja das Erleben von Menschen. Dichtung, das ist verdichtete Sprache für das, was wir anderen oft nur schwer ausdrücken können. Er schrieb ein Tagebuch seiner Erkrankung und dieses Tagebuch trägt den Titel »Mein Dämon ist ein Stubenhocker«. Und damit kommen wir von der äußeren zur inneren Seite des Themas. Wie ist das wirklich, wenn ich krank werde? Nicht nur ein bisschen, sondern gründlich, gefährlich, chronisch, begrenzend, schmerzhaft, einfach nur schlimm. Oder wie ist das, wenn mein Kind krank wird oder behindert, lebensbedrohlich gefährdet? Wie ist das, wenn mein Allernächster dahin dämmert, unerreichbar wird, wie ein Fremder, als wäre alles Gemeinsame wie ausgelöscht? Wie ist das, wenn nicht mehr geht, was gestern doch noch ganz selbstverständlich funktionierte? Wo ist da eine Bridge over Troubled Water? Was empfinden Menschen in solchen Lebenslagen? Es ist ja nicht nur die körperliche Seite, die ist schon schlimm genug. Es ist zum Beispiel die Isolation, das Fremdeln der Freunde, der Rückzug der Nachbarn. Es sind die Blicke. Es ist das Gefühl, beraubt und betrogen zu sein. Das Leben ist einem gestohlen worden und es ist klar, wir kriegen es nicht zurück. Ist da jemand, den wir für zuständig halten dürfen? Und zwar gerade dann, wenn Krankheit, Angst und Verlassenheit uns in ihren Krallen hält? Ist da irgendjemand, der noch zuständig ist? Es ging wie ein Lauffeuer durch die antike Welt. In Palästina war ein Mann aufgetreten, der die Welt verändern sollte. Jesus aus Nazareth hieß er. Ein Zimmermann, ein Wanderprediger, ein Lehrer mit Schülerkreis, doch das hätte die Welt noch nicht verändert. Aber wer ihm begegnete, der wurde berührt wie nie zuvor. Er redete wie kein anderer und irgendwie konnte man ihm vertrauen. Ja, unwahrscheinliche Dinge schienen plötzlich möglich und wahr zu sein. Er ging durchs Land und tat, was keiner der religiösen Führer sonst tat. Er berührte die Unberührbaren. Er nahm sich der Kranken an. Er sprach mit ihnen, nahm sie in den Arm, berührte sie. Gute Nachricht, ihr seid nicht von Gott verlassen. Er war so anders. Er stieß sie nicht von sich weg. Er sagte ihnen nicht auch noch, dass sie ja selbst schuld seien. Und er wollte nicht ihr Geld. Er berührte sie und manchen heilte er. Kommt her zu mir, rief er. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen, abgekämpft und verzweifelt seid. Ich will euch erquicken. Krankheit hat nicht das letzte Wort in eurem Leben. Gott hat kein böses Vergnügen an eurem Leid. Im Gegenteil, jetzt steht Gottes grenzenlose Liebe zur Verfügung, gerade für euch. Sie hörten das und dann kamen sie. Manche mussten sie zu ihm hinschleppen. Da war vor den Toren eine Kleinstadt an einer staubigen Landstraße. Einer, der war blind von Kindheit auf, Bartimäus, der hatte von Jesus gehört. Und als Jesus mit seinen Freunden durch diese Kleinstadt kam, da schrie er um Erbarmen. Er nahm das ernst, kommt her zu mir alle. Alle? Also auch ich, dachte Bartimäus. Und er rief, Jesus, du bist meine letzte Hoffnung, hilf mir bitte. Die Leute wollten ihn zurückhalten. Sie schubsten ihn, er sollte doch den berühmten Gast nicht belästigen. Warum hatte der auch keine Bodyguards? Aber Bartimäus ließ sich nicht zurückschubsen. Erbarmen, rief er, hab Erbarmen, Jesus. Und Jesus ließ sich aufhalten. So ist das immer. Wenn einer den Kontakt zu Jesus sucht, lässt Jesus alles stehen und liegen. Was willst du? Fragt er den Blinden. Sehen möchte ich, sagt er, sehen. Den Sonnenaufgang möchte ich sehen. Die Blumen möchte ich sehen. Das Mädchen von nebenan. Das Kind und meine alte Mutter. Herr, sehen, das möchte ich. Und Jesus berührte ihn. Wie lange hatte ihn, den schmutzigen Bettler, schon keiner mehr berührt? Und auf einmal konnte er sehen. Endlich sehen, richtig sehen. Wer ist bei Gott besonders angesehen und geliebt? Die Gesunden, die Starken, die mit der guten Bildung und der tollen Fitness? Nein, er ruft die Mühseligen und Beladenen und vom Leben Enttäuschten. Kommt her, ihr alle. Für euch bin ich da. Für die mit der chronischen Krankheit und dem schwachen Herzen. Für die, die nicht mehr arbeiten können. Für die, die MS beugt und Parkinson lähmt. Für die, die ein Tumor zerfrisst. Für die, die ein Handicap durchs Leben tragen. Für die, deren Leben sich allmählich im Nebel verliert. Für die, die sich für ihr behindertes Kind aufopfern. Für die, die vor der Schwelle des Todes stehen und sich fürchten. Für die, denen schreckliches Unrecht und Gewalt angetan wird. Für euch, gerade für euch. Kommt zu mir, sagt Jesus. Ihr alle, bei mir sollt ihr es erfahren, wie immer es geschah, warum immer es passierte. Gott ist nicht der Komplize des Todes. Er ist der Freund der Elendleidenden. Ich lege mich wie eine Brücke über das tosende Wasser und trage dich hinüber. Bridge over troubled water. Ja, wo aber ist sie denn, jene Brücke, wenn es schwer wird, dunkel, schmerzhaft und einsam? Sie waren wirklich gute Freunde, jene vier. Sie kannten sich seit Kindheitstagen und hatten immer viel miteinander unternommen. Zwei Jungs, zwei Mädchen, enge Freunde. Sie hatten einander alles anvertraut, auch das, was man den Eltern bestimmt nicht erzählt. Und jetzt? Jetzt war einer von ihnen tot. Die beiden Frauen lebten noch in dem Dorf und sie waren da, als er krank wurde, als es schlechter mit ihm wurde und als es zu Ende ging. Der vierte im Bund, der war nicht da. Er war immer viel unterwegs im ganzen Land, aber als er hörte, dass sein bester Freund so schwer erkrankt war und als klar war, dass die Ärzte nichts mehr würden tun können, da ist er sofort zurückgereist in das Dorf ihrer Freundschaft. Und da stehen sie jetzt am Grab beieinander, die beiden Frauen und er. Und es ist ein Tumult an Gefühlen in seiner Seele, dieses schmerzhafte Ziehen im Herzen. Ja, und es heißt von ihm an dieser Stelle in etwas altertümlichem Deutsch, die Augen seien ihm übergegangen. Das trifft es eigentlich ganz gut. Die Augen sind ihm übergegangen. Das heißt auch, er hat Rotz und Wasser geheult. Und er hat sich nicht dafür geschämt. Mancher, der dabei war, sagte, der ist doch sonst so souverän. Aber hier, am Grab seines besten Freundes Lazarus, neben den Schwestern Martha und Maria, ist Jesus einfach nur todtraurig. Wer hätte das nicht schon erlebt, solchen Verlust? Vor einiger Zeit hat der Journalist Johannes Laubmeier seine Geschichte in der Wochenzeitung Die Zeit erzählt, die Geschichte von ihm und seinem Vater. Der Vater ist schon 10 Jahre tot, aber es ist nicht vorbei. Es war so, eines Abends hatte sich der Vater noch auf den Weg gemacht. Er hatte noch an der Tankstelle Tabak gekauft und ist dann mit seinem Motorrad losgefahren. Kurz hinter dem Ortsausgang hat ihm ein Auto die Vorfahrt genommen und der Vater ist auf der Stelle tot gewesen. Es hieß später, er habe keine Chance gehabt. Johannes Laubmeier sagt, er habe sich eigentlich nie über den Tod Gedanken gemacht. Klar, Großeltern sterben, wenn sie so Mitte 80 sind, Rockstars ein paar Jahrzehnte früher, aber Väter doch nicht, die sterben doch nicht einfach so. Es war auch bei ihm dieser Tumult in der Seele. Wieder und wieder hörte er sich die CD von Mark Knopfler an, die sein Vater so gemocht hatte. Als eine Schulfreundin ihn trösten und umarmen wollte, da war er ganz hilflos. Stocksteif hatte er es über sich ergehen lassen. Des Nachts hat er immer wieder geträumt, es sei überhaupt nicht passiert und ist dann schweißnass aufgewacht. Es war nie wirklich vorbei. Immer wieder geht er zur Unfallstelle, verharrt dort, geht weg und kommt wieder dorthin zurück. Irgendwann, so sagt er, habe er sich an den Zustand gewöhnt. Der Vater ist weg. Es wurde irgendwie normal, meistens jedenfalls, bis er sich eines Tages eine neue Küche kaufte, bei IKEA. Und als er mit den Teilen zu Hause war, dachte er, hey, ich rufe mal eben Papa an, der soll mir helfen. Und Papa würde kommen mit all seinem Werkzeug und Papa würde alles besser wissen wie immer und sie würden sich auch streiten. Und am Ende in der fertigen Küche mit einer Flasche Bier in der Hand würde er sagen, das haben wir doch wieder mal gut hingekriegt. Es wird nie normal, wenn Vater nicht mehr da ist. Später ist er bei einer Lesung. Eine junge Autorin erzählt über ihr Verhältnis zu ihrem Vater. Und unser Journalist sieht, wie ein älterer Mann in der letzten Reihe sitzt und die ganze Zeit lächelt. Ihr Vater. Und wieder sagt er, es wird nie wirklich ganz normal. Er schreibt, auf einmal war da wieder dieses Gefühl, das ich nicht beschreiben kann und das mich doch in unregelmäßigen Abständen heimsucht. Ein sanftes Ziehen, das sich wie eine Decke auf meinen Brustkorb legt. Ein Schmerz, wie ein leiser, tiefer Ton. Du fehlst. Ja, und dann merke ich etwas von dieser Symbolkraft, die Rainer Maria Rilke in seinen Gedichten zum Ausdruck gebracht hat. Rilke dichtet, die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten, sie fallen mit verneinender Gebärde. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und sieh dir andere an, es ist in allen. Das Fallen der Blätter, das Ende der Jugend, die Kinder, die aus dem Haus gehen, das Haus, in das wir nie wieder zurückkehren werden, die Beziehung, um die wir so vergeblich gerungen haben, der Bruder, der stirbt und es ist so vieles unausgesprochen geblieben, der geliebte Mensch, der nie wieder durch diese Tür hereintreten wird und was würden wir dafür geben, wenn er noch einmal durch diese Tür käme? Es ist so, alte Menschen, junge Menschen und heute immer mal auch solche Menschen, die einfach niemanden haben, wie schrecklich, Menschen, um die niemand zu trauern scheint. Und jeder Verlust, den wir erleiden oder von dem wir hören, kann in uns etwas anderes wachrufen, nämlich die Frage, was oder besser, wen werden wir noch alles verlieren? Und mir geht dann ein Lied von Reinhard May durch den Sinn, wo er einmal sagt, ich stelle mir vor, wir zwei eines Tages auf einem einsamen, menschenleeren Bahnsteig und einer steigt ein und fährt weg und der andere bleibt allein zurück. Einer fährt weg für immer und der andere bleibt allein zurück für immer. Und dann tut der Tod, was er am liebsten tut. Er scheidet, bis dass der Tod euch scheidet. Und dann diese merkwürdigen Gefühle von Leere und Schmerz und Zorn und Einsamkeit. Am Anfang kommen sie ja noch, die anderen Leute, sie kümmern sich. Aber mit der Zeit werden die Anrufe seltener und die Besuche kürzer. Müsste es nicht endlich mal wieder gut sein? Ja, und dann kommen all diese schlimmen Tage, der Geburtstag und der Todestag und Weihnachten. Mein Gott, Weihnachten. Weihnachten ist am schlimmsten. Und da fehlt der, mit dem man alles besprechen konnte. Die Hand, die hielt und stützte, die half und streichelte. Da ist diese merkwürdige Stille in der Wohnung. Da sind diese Gänge zum Friedhof. Und das sind diese Gegenstände, die ganz banalen und alltäglichen Gegenstände voller Erinnerungen. Da steht er am Grab seines Freundes und ihm gehen die Augen über. Er ist erschüttert. Er spürt den Schmerz, er spürt die Wut und die Menschen, die in seiner Nähe waren und die das alles mit ansahen, die sagten nur, Mann, was muss er ihn lieb gehabt haben? Liebe Freunde, was immer wir bisher von Jesus gewusst oder über ihn gedacht haben, diese Geschichte zeigt auf jeden Fall eines. Jesus, dem wir Christen folgen und vertrauen und von dem wir sagen, dass in ihm Gott selbst in der Welt ist. Dieser Jesus ist kein Klotz und kein Stein. Er ist nicht herzlos. Er ist nicht ein irgendwie unberührtes, höchstes Wesen. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus hat Herz. Er kann lieben, er kann Schmerz empfinden, er kann trauern und leiden. Und ich meine, Jesus verdiente schon deshalb, dass wir ihm zuhören und prüfen, was er zu sagen hat, weil er so ist, weil er Herz hat und den Schmerz kennt. Und so steht er da mit Martha und Maria, den trauernden Schwestern. Ihr Gespräch wird eine ungewöhnliche Wendung nehmen. Sie sprechen zunächst darüber, ob man nicht noch etwas hätte tun können und ob eigentlich genug geschehen sei. Wie man das so tut bei einem frühen Tod, hätten wir es hindern können? Aber dann sprechen sie über das, was jetzt noch zu hoffen ist. Und Martha hat noch so eine blasse Erinnerung an den Religionsunterricht von einst. Und deshalb sagt sie, ja, irgendwann in weiter Ferne wird unser Lazarus wieder auferweckt im Himmel zum ewigen Leben am jüngsten Tag. In weiter Ferne. Doch wer weiß das schon so genau? Aber all dieses angelernte Wissen scheint sie nicht zu trösten und auch nicht so recht zu überzeugen. Und Jesus, was wird er tun? Wird er das religiöse Grundlagenwissen von Martha loben? Nein. Er sagt etwas wirklich Unerhörtes. Er zeigt jetzt, was in ihm steckt. Er sagt Worte, die dabei waren, nie vergessen haben, sodass wir sie bis zum heutigen Tag hören können. Er sagt zu Martha, höre Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wer mit mir lebt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt und an mir festhält, der wird nimmermehr sterben. Liebe Freunde, und das, genau das ist der Kern des christlichen Glaubens. Jesus identifiziert sich mit dem Leben schlechthin. Ich bin es, sagt er. Ihr sucht ein Leben, das dem Tod gewachsen ist. Schaut her, ich bin es. Und er wird das, was er hier sagt, beglaubigen. Er wird es beglaubigen mit einem kleinen Zeichen und mit einem großen Zeichen. Das kleine Zeichen, er ruft den Lazarus tatsächlich noch einmal aus dem Grab, nach 3 Tagen. Also, der war mausetot, der war nicht scheintot, der war wirklich mausetot. Aber Jesus ruft mit der Macht dessen, der die Welt aus dem Nichts einst ins Leben gerufen hat. Komm, sagt er. Und als er das sagt, komm, kann auch der Tod den Lazarus nicht mehr festhalten. Das ist aber nur das kleine Zeichen. Es ist ein kleines Zeichen, weil es vorläufig blieb. Ja, Lazarus kehrte zurück, aber nur auf Zeit. Irgendwann wird er wieder gestorben sein. Hoffentlich alt und zufrieden. Das große Zeichen ist das Zeichen, das mit Jesus selbst geschah. Es dauerte nicht lange, dass seine Freunde an seinem Grab standen und über ihn trauerten. Er, der nie etwas Böses getan hatte, wurde gefoltert und hingerichtet, erniedrigt, gekreuzigt, geschändet und dann hat man ihn begraben. Aber nach 3 Tagen war er zurück. 3 Tage später wurde er gesehen, quicklebendig. 3 Tage später war er vom Tod erstanden. Der Tod konnte das Leben einfach nicht bändigen. Der Tod konnte Jesus nicht in den Griff kriegen. Das ist das große Zeichen. Und es ist das große Zeichen, weil Jesus danach nicht irgendwann doch alt und zufrieden gestorben ist. Nein, er lebt. Er lebt in jener unsichtbaren Welt, die uns alle umgibt. Er lebt Tür an Tür mit uns sozusagen. Und er hat nie aufgehört, Menschen zu rufen, zu sagen, du, ich bin das Leben und die Auferstehung auch für dich. Am Ende will ich noch versuchen, in 3 ganz kleinen Schritten zu beschreiben, was das für uns praktisch bedeuten kann. Als erstes ist zu sagen, im Gefolge des Jesus von Nazareth zählt Mitgefühl, zählt Respekt, zählt geduldiges Begleiten. Wer es mit den Christen zu tun bekommt, Der soll also spüren, die haben wirklich etwas bei Jesus gelernt. Hier bei den Christen wird meine Trauer, mein Schmerz, meine Einsamkeit, mein aufgewühltes Fragen nicht einfach beiseite geschoben. Hier muss nicht nach ein paar Tagen oder Wochen irgendwie doch alles wieder gut und normal sein. Unsere Gemeinden sollen also Orte sein, an denen die, die trauern, zweifeln und leiden, eben nicht im Stich gelassen werden, nicht links liegen gelassen werden, sondern wo man sich kümmert. Wo sie also nicht hören, nun stell dich mal nicht so an, das Leben muss doch irgendwie weitergehen. Nein, wo Jesus im Zentrum steht, da sollen trauernde Menschen das finden, was sie so dringend brauchen. Häuser und Herzen, die sich öffnen, Ohren, die zuhören, Hände, die helfen, Münder, die keine dummen, frommen Sprüche machen. Genug Kaffee und auch genug Schokolade und vielleicht eine Sprache für Verluste, eine Sprache in den alten Liedern und Gebeten. Von Leid und Elend geschlagene Menschen sollen ausprobieren und erfahren dürfen, ob ihre Trauer tatsächlich eine Brücke findet und einen Heimathafen in der Gemeinschaft derer, die Jesus folgen. Und als zweites würde es darum gehen, eine Frage wirklich zu stellen. Wie kommt es eigentlich, dass wir Menschen nie aufhören können, über diese furchtbare Grenze des Unheils und des Todes hinaus zu fragen? Könnte es also nicht wirklich sein, dass sich in unserem Suchen eine blasse Erinnerung meldet, dass uns nicht der Tod als letztes Ziel bestimmt ist? Wenn es so ist, dann aber ginge es darum, sich mit dieser ungeheuren Behauptung, die Jesus in die Welt gesetzt hat, ganz ernsthaft auseinanderzusetzen. Denn Jesus sagte nicht, ich erzähle euch mal von einem schönen Leben nach dem Tod. Er sagte, ich selbst, Jesus, bin Leben und Auferstehung. Wer sich mir anvertraut, wer sich mir anschließt, wer mir erlaubt, sein Trost und seine Kraft zu sein, der bekommt daran Anteil, ein Leben und Auferstehung. An dem wird sich der Tod die Zähne ausbeißen. Der geht durch das bittere Sterben hindurch. Aber er geht nicht vom Leben in den Tod. Er geht vielmehr vom Leben ins Leben, durch das Sterben hindurch ins Leben. Und das Unfassbare ist, dass Jesus dies allen Menschen eröffnet. Kein Mensch muss sagen, ich bin zu schlecht, ich bin viel zu traurig, ich bin auch skeptisch. Ich bin doch nicht kirchlich aufgewachsen, ich bin nicht religiös genug, für mich kann das nicht gelten. Nein, jedem, der es sich nur gefallen lässt, öffnet Jesus diese Tür. Wer es mit mir zu tun bekommt, sagt er, der hat Anteil an diesem Leben, hier und jetzt schon. Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Denn er geht nicht vom Leben in den Tod, er geht vom Leben ins Leben. Ja, jemand, der nicht religiös ist, der wird sagen, das ist mir zu hoch. Und das wäre auch vollkommen in Ordnung, wenn Sie das vielleicht so sagen. Aber vielleicht fragen Sie dann auch, warum eigentlich ist diese Botschaft nicht tot zu kriegen? Warum hilft sie schon so lange? Und nahezu auf der ganzen Welt. Warum hilft sie Menschen dem Sterben, der Trauer und dem Tod am Ende doch mit einer getrosten Gewissheit zu begegnen. Das also würde bedeuten, sich wirklich auseinanderzusetzen mit der Behauptung von Jesus, ihr nachzuspüren, sie zu diskutieren, über sie nachzudenken, meinetwegen über sie auch streiten, aber herausfinden, was das ist, was Menschen so dermaßen trösten kann. Und einen letzten Schritt will ich noch nennen. Und dabei, das muss ich jetzt betonen, reden wir über uns. Wir reden darüber, dass sich in jeder Trauer auch das eigene Ende ankündigt, die eigene Vergänglichkeit. Und wir müssen an dieser Stelle ehrlich sein, weil wir über andere nie eine Aussage machen können, über ihren Weg durch das Sterben hindurch in die Wirklichkeit Gottes. Wir können die, die von uns gegangen sind, in Gottes Hand legen. Wir können Gott bitten, dass er ihnen den Frieden und uns den Trost schenkt. Aber weiter kommen wir nicht. Aber wenn sich in jeder Trauer auch unser eigenes Geschick meldet, dann geht es um diese Frage: Dürfen wir für uns Hoffnung haben? Und da sagt Jesus ganz klar: Hört doch hin, ich bin auch für dich Leben und Auferstehung. Und dazu braucht es diesen letzten Schritt. Der christliche Glaube ist nicht die Aufforderung, schräge Behauptungen zu glauben. Der christliche Glaube ist vielmehr die Einladung, Jesus kennenzulernen. Nun weiß ich auch, dass das nicht dasselbe ist, wie wenn man einen neuen Nachbarn kennenlernen könnte. Es ist schon etwas anderes. Aber ich meine es in dem Sinn, dass wir Erfahrungen mit Jesus machen können im Leben. Ich bin, sagt Jesus, das Leben in Person. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben und ich bin zugänglich. Ja, ich bin für dich erreichbar. Du kannst mit mir sprechen. Du kannst mir deine Trauer erzählen. Ja, das wird sich vielleicht am Anfang merkwürdig und ein wenig komisch anfühlen, so ins Unsichtbare zu sprechen, zu einem, von dem erst einmal nur behauptet wird, dass er da ist. Ist denn da draußen wirklich jemand? Aber das ist nun die Erfahrung von Menschen seit bald 2000 Jahren, dass er antwortet, dass es Resonanz gibt. Allmählich oder plötzlich, mal stärker, mal schwächer, mal eher im Verstand, mal eher im Herzen, wächst eine Zuversicht. Er ist wirklich da, für mich da, mein Tröster, mein Überwinder des Todes. Ja, diese Gewissheit stellt sich ein, ganz allmählich oder plötzlich, im Kopf oder im Herzen, mal stärker, mal schwächer, wenn wir es versuchen, mit ihm zu sprechen. Vorhin habe ich Rainer Maria Rilke zitiert. Ich habe das Gedicht aber nicht zu Ende gebracht. Vom Fallen der Blätter und vom eigenen Fallen war da die Rede. Das Gedicht endet so mit der Hoffnung, die mit Gott in der Welt ist. Wir alle fallen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Dieser eine bin ich, sagt Jesus. Ich bin es für dich. Du, ich halte dich. Kommt zu mir, sagt Jesus, bei mir sollt ihr das erfahren. Wie immer es geschah, warum immer es passierte, Gott ist nicht der Komplize des Todes. Als Christen glauben wir, wer mit Jesus und im Vertrauen auf ihn lebt, der ist hier und in Ewigkeit gehalten und getragen. Da kann die Gewissheit in deinem Herzen wachsen: Ich bin nicht verlassen. Ich bin nicht ohne Würde. Ich habe Zukunft mitten im Schmerz. Mein Leben kann Tiefe gewinnen. Und am Ende steht nicht das Böse. Am Ende steht nicht das dämonisch Quälende. Am Ende steht nicht der Tod. Am Ende steht Jesus. Er wartet auf dich. Ja, er kommt dir entgegen. Und er sagt: Ich lege mich wie eine Brücke über das tosende Wasser und trage dich hinüber. Bridge over troubled water. Lasst uns jetzt mit ihm sprechen. Herr Jesus Christus, weil du die Brücke über das brodelnde, tosende Unheil bist, die Brücke ins Land des Lebens, Darum bitten wir dich voller Zuversicht. Erwecke uns als deine Schar, dass wir glaubwürdige Zeugen deines Lebens sind. Zeugen, deren Worte Nähe, Kraft und Hoffnung geben und deren Taten hilfreich und wohltuend sind. Wir bitten dich für die friedelos taumelnde Welt. Erbarme dich der Menschen in der Ukraine und in den benachbarten Ländern. Erbarme dich der geflüchteten Menschen und ihrer Helfer. Sei denen besonders nahe, die in dunklen Kellern ausharren, und denen, die getötete Angehörige, Nachbarn und Freunde notdürftig begraben. Ach, Herr, erbarme dich der unzähligen Kinder und Jugendlichen, die nur noch Angst haben und die gar nichts von dem verstehen, was um sie herum da passiert. Wir bitten dich, dass du dem Unrecht und der Gewalt des Krieges ein Ende machst. Und dass du die Anmaßenden zur Verantwortung zwingst. Lass doch nicht zu, dass die Zukunft der Menschen in der Ukraine völlig zerstört wird. Und dann bitten wir dich auch für die Menschen, die uns ganz persönlich am Herzen liegen. Für die, die schwer erkrankt sind. Halte und tröste sie und begegne ihnen als der Überbrücker von Leid und Tod. Tröste die, die einen lieben Menschen verloren haben. Geh zu denen, denen das Leben gerade unerträglich wird. Zu schwer, zu einsam, zu enttäuscht, zu traurig. Geh zu denen, die an den Rand geraten sind und vergessen sind, die ohne Obdach und in unwürdigen Verhältnissen leben müssen. Bau eine Brücke denen, die nicht mehr über die Runden kommen, weil sie sich maßlos verschuldet haben. Jesus, du Sieger von Ostern, du König des Himmels, du hast alle Macht. Wir ehren dich, wir danken dir, wir gehören dir und wir alle, wir brauchen dich so sehr.